Zeit zum Wandel. Der Transformationspodcast von und mit Bruder Paulus. Zeit zum Wandel, der Transformationspodcast. Bruder Paulus, wir haben beim letzten Mal am Ende, glaube ich, gesagt, wir wollten so etwas machen in dieser Episode, auch als Voraussetzung, gut zu handeln, auch im Unternehmerischen, was wir überschreiben könnten mit Spieglein, Spieglein an der Wand. Das musst
genau,
du erklären.
Die wäre die schönste in meinem Land. Das ist natürlich nicht gemeint. Vielleicht doch ein bisschen, weil eigentlich ist ja eine Persönlichkeit, ein Mensch, der von innen her schön ist. Und von innen her schön heißt, dass er wie von selber immer dem Guten zustrebt. Und das Gute heißt ja, dass ich den Standpunkt der Selbstsucht verlassen habe, dass ich wirklich dem Guten mich öffnen möchte, nichts selbstsüchtig einfach nur in Empfang nehmen will für mich, sondern ich habe einen weiten Blick. Der Gute ist ja der Weite. Der Gute ist ja der Weite. Als Christ darf ich ja mal sagen, dass ich in meinem Zimmer ein Kreuz hängen habe und da ist ja einer, der ganz weite Arme hat. Der Gute, so sagen die Christen. Und da ist auch schon natürlich drin enthalten, wer so gut ist, der wird am Leiden nicht vorbeikommen. Der wird sehr gerne auch nicht gut dann angenommen, wird missbraucht, sein Glaube wird missbraucht, seine Hingabe, seine Opferbereitschaft und alles Mögliche kann von anderen auch sehr ungut in Empfang genommen werden und dann trotzdem gütig bleiben. Auch interessant, das Gute, Güte. Der wirklich gute Unternehmer, die wirklich gute Unternehmerin zeigt sich einfach durch echte Güte. Durch Gutsein, die sieht zuerst das Gute, zuerst das Potenzial, zuerst die Möglichkeiten. Und dann natürlich auch das Gute, das Wahre, die Persönlichkeit, die von innen her schön ist, ist eine Persönlichkeit, die strebt nach Wahrheit, die strebt danach, wahrhaft zu sein, die macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube, die kann auch mal ein sehr scharfes Wort sagen. Ich habe gerade so einen Manager vor Augen, wo manche sagen, oh, wenn der mal was sagt, das ist dann auch, da zittern erstmal die anderen. Aber sie wissen, es kommt aus seiner Güte und seinem Gutsein. Und darum kann er auch die Wahrheit sagen, kann er auch das Wahre benennen, weil man weiß, es wird aus Güte gesagt und nicht aus Selbstsucht. Ja, das Wahre, das Gute und das Schöne ergibt sich daraus ja schon von selber, dass jemand, der wirklich klar ist mit sich, jemand, der morgens in den Spiegel schaut und sagt, ja, ich will jetzt, heute, an diesem Tag gut durch den Tag gehen, ich will der Wahrheit dienen, der dient damit auch der Schönheit dieser Welt, wenn man mal unter Schönheit versteht, dass Dinge sich zusammenfügen, die vor unseren Augen wieder etwas Neues erstehen lassen und die uns zum Staunen bringen. Gütige Menschen und wahrhaftige Menschen, die bringen einfach einen zum Staunen und denken, wow, ja, dass der sich das traut zu sagen, dass der so klar und deutlich ist. Und das kann man pflegen, das kann man wirklich pflegen, nicht, dass man ständig in den Spiegel guckt, sondern dass man in die Augen des anderen schaut. Und dann einfach immer wieder neu trainiert, du bist es mir wert, du bist es mir wert, dass ich wahrhaftig bin. Ich muss dir nichts vorspielen, muss dir nicht irgendwie das Blaue vom Himmel runterlügen, ich muss auch dir nicht sagen, was du gerne selber hörst, sondern ich sehe dich als jemanden, an dem ich trainiere, meine Wertschätzung, du bist wertvoll, darum kann ich wahrhaftig mit dir umgehen. Und ich nehme dich nicht an als Zweck, der für meine Ziele ist. Ja? Du bist für mich nicht irgendwie jemand, den ich verzwecke. Du bist nicht das Mittel für meinen Zweck, sondern gut sein heißt, ich sehe deine Wachstumsmöglichkeiten, weil ich auch meine Wachstumsmöglichkeiten von dir gesehen sehe. Und wenn ich das Gefühl habe, du siehst nicht meine Wachstumsmöglichkeiten, weil du mich über den Tisch ziehen willst und weil du, ich weiß nicht, was mit dir machen willst, dann bin ich bereit zur Wahrheit. Und dann bin ich bereit, auch mit dir wahr umzugehen. Daraus wird ein schönes Miteinander, auch eine schöne Geschäftsbeziehung. Sagt man ja auch manchmal, das ist eine schöne Geschäftsbeziehung. Wir schenken uns nichts. Ja, so. Wir schenken uns nichts. Aber wir lachen auch darüber, dass wir uns nichts schenken. Und wenn man einen kleinen Blick in die Politik, es wird, glaube ich, zu wenig gelacht im Bundestag.
Unbedingt.
Ja. Also Gysi ist ja endlich mal jemand, der ein bisschen wie Wehner und Brandt und Strauß und so weiter. Jetzt ist er auch schon wieder aus dem Bundestag raus. Also
Gysi und Lammert waren
ja, tolles Lammert auch, ja. Wo sind eigentlich jetzt diejenigen, die auch sagen, ja, wir bemühen uns ja hier alle, aber soll doch niemand sagen, er hat den Weisheit letzter Schluss, sondern wir suchen ja alle miteinander eine möglichst optimale Möglichkeit in all den Beschränkten, wo wir jetzt sind. Wir sind ja alle nicht Gott. Und wir sind alle keine Götter und wir sind ja alle miteinander auf dem Weg. Und eine Persönlichkeit zu pflegen heißt, ich pflege meine Demut. Das heißt, ich mache mir bewusst, das, was ich sage, habe ich gelernt von jemandem. Dass ich hier geboren wurde, habe ich mir doch nicht gemacht.
Genau.
Dass ich da, wo ich lebe, jetzt bin und mich aufhalten darf, das haben ja Leute gemacht, die mich früher mal gewickelt haben, die mich gesäugt haben, die mich unterrichtet haben. All das macht mich zu dieser Persönlichkeit. Und ich halte sehr viel von persönlichen Ahnengalerien. Ich halte sehr viel davon, nochmal sich zu überlegen, wie ist meine Kindergartenleiterin noch, ja? Und wie hieß denn eigentlich noch meine Grundschullehrerin? Und wie hieß denn eigentlich noch der Lehrer, der mich beeindruckt hat, dass man diese persönlichen Heiligenkalender durchaus mit sich herumträgt, weil dadurch werde ich meine Persönlichkeit. Und gar nicht zu vergessen, das Buchregal bei mir hat das, glaube ich, nur 80 Zentimeter, wo die 15 Bücher drin stehen, wo ich einfach eine Resonanz spüre, das bin ich. Nelly Sachs, muss ich lesen, ja, muss ich lesen, Dag Hammarskjöld, muss ich lesen, ja, unbedingt Alred von Revaux, das Buch über die Freundschaft aus dem Mittelalter, das muss in meinem Bücherregal stehen, ja, Gertrud von Lefort, Hymnen an die Kirche, das muss in diesem Regal stehen, ja, Fritz Perls, das Ich, der Hunger und die Aggression, also ich, das sind meine Bibeln, oh, da steht ja nicht mal eine Bibel, fällt mir gerade ein, aber die habe ich, glaube ich, irgendwie genug im Herzen. Das sind für mich so Erinnerungsstücke, die mich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr bei mir selbst, ich bin außer mir, ja, außer mir vor Angst, außer mir vor Furcht, vor Panik, außer mir vor Nicht-Verstehen, außer mir vor überwältigt werden von, dass ich dann wieder dahin gehe und denke, also so ein Dag Hammarskjöld, ja, UNO-Generalsekretär mit seinem wunderbaren Tagebuch Zeichen am Weg, wenn da brauche ich ja nur 3 Seiten zu lesen, um wieder auf den Boden zu kommen und zu sagen, Entschuldigung, so schlimm, ja, ist es ja vielleicht gar nicht, du darfst die Herrschaft wieder übernehmen, die Seele in mir nähre ich mit diesem heiligen Kalender der Persönlichkeiten, die mich geprägt haben.
Es war eine tolle Anzahl, 15 Bücher und ganz nebenbei haben wir eine kleine Beweisführung hier auch gemacht. Der Paulus, der kann nicht nur Bibel, nämlich der Exkurs über das schöne, gute, wahre, stammt ja auch nicht aus dem Heiligen Buch, ne?
Nein, es stammt nicht aus der Bibel, sondern das sind ja alles Dinge, die die Philosophie entdeckt hat, ja, die von Aristoteles ja kommen. Wir sind ja von Griechen geprägt. Das ist unser Denken. Und ich meine, wer je mal beim Taj Mahal war, der wird diese Dinge über Wahrheit, Schönheit, das Erinnerung an Menschen, die mich geprägt haben, dass es sich lohnt, das zu pflegen, ja. Da muss man vielleicht jetzt nicht jedem einen Taj Mahal bauen, aber dass das zum Ausdruck gebracht werden will, diese Wertschätzung, ja, dass das zum Ausdruck gebracht werden will, das finde ich ist wichtig, um bei seiner Persönlichkeit zu bleiben. Und vielleicht das Nächste kommt noch dazu, dass ich natürlich dann auch selber anfange zu schreiben. Ich habe jetzt gerade vorgestern mit Interesse das Interview gelesen mit der Kultusministerin von Lettland, glaube ich, die ja keine elektronischen Lernmittel in ihren Schulen haben und die den PISA-Wettbewerb gewonnen haben. Was Lernen eigentlich bedeutet. Also das Haptische, der gute alte Füller, die Feder, die Handschrift, das hat schon was. Wenn du deine Persönlichkeit wirklich im Blick behalten willst, dann höre nicht auf, auch zu schreiben. Ich muss ehrlich sagen, dass mir das Handschriftliche verleidet worden ist. Ich habe A, eine schreckliche Handschrift, stimmt, schon immer, und habe leider in der Grundschule ständig nur eine 4 gekriegt für Handschrift, ja. Und niemand hat
nachhaltige Effekte, klar.
Und niemand hat sich bemüht, meine Persönlichkeit mit meiner Handschrift zu schulen. Also niemand hat, sondern da war einfach ein Standard auf der Schiefertafel und nachher mit dem Füller. Und irgendwie konnte ich nicht da gut mit umgehen, aber niemand hat auch mit mir gemeinsam daran trainiert. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass die Bildung heute besser irgendwie geworden ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber dich möchte ich einladen, dass du vielleicht dir zu deinem nächsten Geburtstag, wenn man dich fragt, was wünschst du dir, dass du dir mal einen Füller und Büttenpapier wünschst, ja? Und dass du dir vielleicht mal einfach vornimmst, für die nächsten 40 Tage oder irgendeine Fastenzeit, 40 Tage, muss ja gar nicht vor Ostern sein, dass du immer sagst, ich will mal jeden Abend auf einem Blatt Büttenpapier 4 Sätze schreiben, die zu mir gehören. Ja, die zu mir gehören.
So, was die Psychotherapeuten auch gerne mit Journaling dann bezeichnen.
Ja.
Und was natürlich auch mit Einkehr und mit dem Spiegeln zu tun hat, eine ganze Menge.
Ja, damit ich weiß. Und dann kann ich ja mit diesen Sätzen vielleicht mal mit meiner Partnerin reden oder meinem Partner oder ich kann einen Freund anrufen. Das ist auch wichtig. Wer ist eigentlich mein Freund? Ja. Also wenn du bei deiner Persönlichkeit wirklich die entwickeln willst oder wenn du sagst, bin ich noch der, der ich mal war mitten in diesem Wandel und wer bin ich denn eigentlich? Dann frage dich einfach, welche Kommunikation habe ich mit meinen Freunden, ja, mit meiner Freundin, diese 2, 3, 4 Menschen, die die Kenner meiner Seele sind, ohne dass ich ein Wort darüber verlieren muss. Wenn ich mit denen zusammen bin, nach 2 Jahren ist es so, als wären wir nie getrennt gewesen. Hast du eigentlich so einen Freund, ja? Und wie pflegst du diese Freundschaft? Und ich muss für mich sagen, ich bin ehrlich gesagt da auch manchmal etwas hintendran gewesen in meinem Leben. Und im Älterwerden wird es mir nochmal bewusster, muss ich nochmal etwas dran tun. Denn viele gehen aus dem eigenen Leben, ja, mit denen man beruflich verbunden war, mit denen man dienstlich verbunden war, aufgabenmäßig. Und am Ende, wer wird bleiben, ja? Und dann sind es die Freunde und das sind dann nicht mehr die Massen und die Großen, sondern das sind die Menschen, die irgendwie dir vermitteln, dass sie mit dir gehen in allem Wandel und das, was in dir bleibend ist, nie aus dem Auge verloren haben.
Lass uns mal ganz kurz über einen Aspekt reden von dieser Selbsterkundung, Selbsterkenntnis, die im professionellen Bereich ja durchaus dazu führen kann, zu sagen, Mensch, der Platz, an dem ich hier bin, der ist nicht der richtige. Und ich muss hier tatsächlich, und wir sprechen hier natürlich durchgehend auch über Veränderung. Und sicherlich in Europa, in Deutschland ist der Wille und die Möglichkeit, Jobs zu wechseln, weniger ausgeprägt als beispielsweise in Nordamerika, wo das zum guten Ton gehört, alle 2 Jahre was anderes zu machen, vielleicht auch ein bisschen viel und geschuldet einer Sozialgesetzgebung, die eben komplett anders aussieht. Müssen wir gar nicht bewerten. Aber hier ist das nach wie vor ein bisschen schwerfällig. Aber was mache ich denn, wenn ich dann tatsächlich in den Spiegel gucke an einem Tag und sage, eigentlich will ich da nicht mehr hin?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dazu zu stehen, dass es Krisen gibt. Also Krisen gibt in dem, was man gewählt hat. Hammarskjöld, den ich schon heute genannt habe, schreibt in seinem Tagebuch, nicht du wähltest den Weg, der Weg wählte dich. Ja, nicht du wähltest den Weg, der Weg wählte dich und wir sind auf einem Weg gestellt und wir können den nicht einfach beliebig verändern. Es gehört zu den Ideologien unserer Zeit, dass es ständig Selbstveränderung geben könnte. Ich könnte mich verändern, was ein Quatsch. Ich werde verändert durch das, was geschieht. Und wenn ich aber merke, dass meine Seele sozusagen nie mitkommt, dass ich sozusagen zur Arbeit gehe und ich lasse meine Seele zu Hause, ja, wenn ich... Leider muss man das auch für Partnerschaften sagen, ja, dass in Partnerschaften man plötzlich merkt, das Herz geht einem auf, wenn ich nicht bei meinem Partner bin, bei meiner Partnerin, die ich mal gewählt habe, dann kommt man in eine Krisenzeit. Und da kann ich ja mal als erstes sagen, das möchte ich auch hier sehr deutlich sagen, Krisenzeiten sind sehr schlechte Zeiten, Entscheidungen zu treffen. Sehr schlechte Zeiten. Bitte in einer Krise keine Entscheidung treffen, sondern wir können durch eine Krise durchgehen, und nach dieser Krise zurückschauen und dann sagen, was war das denn gerade? Und dann miteinander, mit dem Arbeitgeber, mit dem Partner, mit den Kindern, den Nachbarn, mit dem Land, in dem ich lebe oder weiß der Himmel was, ins Gespräch kommen und dann sagen, ich habe einfach jetzt gesehen, das ist nicht mehr das, wo ich Resonanz habe. Ja. Das ist nicht das, wo ich resoniere. und ich muss einfach grundsätzlich und fundamental verändern. Das ist das eine. Aber das andere ist, ich bin ein Anhänger der Treue. Ich glaube, dass Treue ein sehr hoher Wert ist. Und in meinem Bücherregal, das Buch steht da nicht, aber das virtuell steht es da auch. Schöpferische Treue von Gabriel Marcel ist ein Schlager der 1930er Jahre gewesen. Und da macht er sich Gedanken eben über das, wie wir eigentlich schöpferisch werden können. Also wie kann man schöpferisch werden? Und seine Philosophie ist dahingehend, dass er sagt, wir können nicht schöpferisch werden im Mehr und im Anders und woanders, sondern in der Vertiefung und im Wachstum in der Krise. Ich habe daraus dann so ein Bild entwickelt, so ein Weinstock, der alle 3 Jahre sagt, ich pflanze mich mal woanders hin, weil die Sonne mir hier nicht ganz genau richtig scheint. Der wird nie zum Grundwasser durchdringen und wird überall vertrocknen.
Tolles Bild dafür, absolut.
Also ich bin Seelsorger, bitteschön. Ich weiß, dass irgendwann auch mal Schluss ist, ja, weiß ich schon. Trotzdem glaube ich, dass es eine Ideologie des Hoppings gibt. Also dass derjenige sagt, ich bin schon seit 35 Jahren in der Firma und ich entwickle die Firma mit und finde es gut, dass der eine weniger hohe gesellschaftliche Anerkennung hat, als wenn jemand sagt, ja, ich war jetzt 10 Jahre hier und ich war 5 Jahre da und ich bin jetzt wieder hier und bin wieder da. Aber es ist wie mit dem Urlaub machen auch, je weiter, umso besser und je verrückter, umso besser, wenn jemand sagt, Urlaub mache ich eigentlich immer im Nachbarbundesland und da gibt es auch einen schönen See und da gibt es auch einen schönen Wald und da kann ich schön spazieren gehen. Das Naheliegende zu genießen, das hat irgendwie keine Konjunktur und es ist ein bisschen der Konsumgesellschaft geschuldet. Ich hat ja jemand mal ein Buch geschrieben, ich bin dann mal weg, das scheint ja ein Lebensmotto von sehr vielen Leuten zu sein. Darum habe ich ja mal ein Buch dagegen geschrieben, ich bleibe dann mal da, weil ich glaube, dieses Dableiben hat auch was. Wenn alle weglaufen, welcher Verein soll denn dann noch funktionieren? Ja, also jetzt gibt es ja Vereine, die in ihrer Satzung Jahresmitgliedschaften drin haben, dass man ein Jahr Mitglied wird und automatisch wieder aus diesem Verein raus ist. Hey, wie soll daraus was werden? Aber es ist tatsächlich so, dass Menschen, je weniger sie Kontakt haben zu dem Reichtum, der in ihnen selber drin ist, das ist meine These, je weniger sie den Kontakt zu dem Reichtum haben, den sie in sich selber sind, umso mehr glauben sie, der Reichtum sei irgendwo anders. Und ich glaube, dass, wenn wir von Wandel reden, wir müssen wissen, wir nehmen uns überall mit hin. Und die Veränderungen der äußeren Umstände, die Veränderung des Lebens, Menschen, der Nachbarschaft, des Berufes und so weiter, nochmal, das kann nötig sein. Aber in 90% der Fälle, ja gut, ich will das jetzt hier nicht zu scharf sagen, aber in sehr, sehr vielen Fällen haben Menschen übersehen, dass sie natürlich immer sich selber mitnehmen. Und die Wahlen, die sie getroffen haben, haben ja mit ihrer Persönlichkeit zu tun. Und ich empfehle Menschen nochmal in der Krise, bitte diese Krise durchstehen dort, wo sie sind. Und dann anschließend gerne reflektieren, um eine erleuchtete Erfahrung, erleuchtete Entscheidung zu treffen. Und eine Entscheidung, die wirklich gut ist, ist immer für alle gut.
Ich nehme das mit, nicht in der Krise entscheiden. Treu sein oder über Treue nachdenken auf jeden Fall. Und das, finde ich, passt sehr gut zu einer unserer Rubriken. Zeit zum Wandel. Der Anker. Wie komme ich in den Modus rein, dass ich von diesem schnelle Entscheidungen treffen, auch Krisenentscheidungen treffe, wie komme ich davon weg? Gibt es da so den ganz passenden, sitzenden einfach Tipp?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine neue Liebe zu den Tränen entwickeln müssen. Die Tränen sind eigentlich das Fruchtwasser der Seele. Denn in den Tränen, da schwimmt unsere Seele und wenn wir weinen, dann geben wir ihr auch Möglichkeiten des Ausflusses. Achte darauf, wann du mal geweint hast und mit wem und bei wem. Und schäme dich nie deiner Tränen, denn die Tränen sind das Fruchtwasser der Seele und sie begießen dein Wachstum.
Ich bin jetzt mal still, ganz kurz.
Ja.
Und wir haben, eigentlich würde ich jetzt gerne...
Ja.
Schluss machen, aber wir haben noch die Meditation. Eigentlich war sie das ja schon. Das war ja die Meditation schon.
Ja, ich glaube, dass in diesem Fall ist der Anker die Meditation. Die Meditation ist der Anker.
Genau.
Weil ich glaube, das ist auch ein bisschen die Spiritualität der Kapuziner, die das Beweinen des Leidens Jesu als Frömmigkeitsübung natürlich genommen haben als Training der sogenannten Compassion. Und Compassion ist die Fähigkeit der Seele, eigentlich traurig zu sein und Leid zu empfinden. Und nicht dieses Mitleid von oben herab, sondern es ist eigentlich eine Solidarisierung in allen Wandlungsprozessen. Und das Schmerzliche in diesen Wandlungsprozessen ist nicht das, was man wegmachen muss. Das ist das große Missverständnis unserer Zeit. Als müsse man das Schmerzliche und das Abschied nehmen, was da drin nötig ist. Als müsse man das sozusagen überspringen. Und der Wandel braucht aber diese Vorstellung zur neuen Geburt. Und das Schmerzlichste eines Menschen, was er erlebt, ist, geboren zu werden. Wenn die ganzen 5 Schädelplatten da zusammengepresst werden und man das Licht der Welt erblickt, dann, was eigentlich ja Blitzphänomene sind durch die ausgeschütteten Endomorphine, ja, das Baby hat genau diese Licht- und Blitzerfahrungen, damit es sozusagen durch diesen Schmerz durchkommt. Wir sind ausgestattet, durch den Schmerz zu gehen. Niemand muss den wegmachen, sondern wir dürfen im Schmerz hoffen, dass sich eine neue Geburt anbahnt. Und Tränen sind eben da der Geburtskanal. Und das kann man gar nicht lange genug meditieren. Setz dich an einen Fluss und denk an deine Tränen und wünsche dir selber, dass du im Fluss bleibst.
Zeit zum Wandel, der Transformationspodcast von und mit Bruder Paulus. Eindrucksvoll, wie immer, lieber Bruder Paulus, danke.
Ja, danke und danke fürs Zuhören und alle Reaktionen, die ich schon erhalten habe. Ich bin wirklich sehr bewegt davon.
Haben wir uns schon was vorgenommen, lieber Bruder Paulus, fürs nächste Mal?
Ich glaube, dass ich beim nächsten Mal gerne mit dir sprechen will darüber, dass wir uns ja gar nicht alleine wandeln, hä? Dass wenn ich mich wandle, dann müssen ja alle anderen mit. Und ich finde, über Rücksicht zu sprechen und Nebensicht und Offenheit, dass meine Wandlung und der Wandel, der sich ereignet, nie nur ein persönliches Ereignis ist, sondern alle mitnimmt in allem, was ich entscheide, da sollten wir mal einen Moment drauf gucken.
Und das haben wir mit der Compassion auch, genau, als engste Art verwandt, schon eingeführt.
So ist es.
Den Podcast Zeit zum Wandel findet ihr überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich über Abonnenten, über Feedback, über Themenanregungen, Kritik und Hinweise. Und schaut doch bitte mal vorbei bei bruderpaulus.de. Dort sind auch die entsprechenden Anmerkungen natürlich möglich. Und vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, Bruder Paulus mal für die eigene Veranstaltung zu buchen. Vielen Dank.
Bitteschön.